Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Kurswechsel von US-Präsident Obama ist eine schnelle Militäraktion gegen die syrische Führung vom Tisch. Der US-Kongress wird nach derzeitigem Stand nicht vor dem 9. September über einen Angriff abstimmen. Obama will sich die Unterstützung der Abgeordneten und Senatoren für einen möglichen Militärschlag sichern. In einer Vorlage für den Kongress wird der Präsident zu einem so wörtlich angemessenen Einsatz im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien ermächtigt.
Amerikas Außenminister im Interviewmarathon für die Sonntags-Talkshows. Kerry kommt immer wieder in Erklärungsnot, denn ihm fällt es heute schwer zu begründen, warum der US-Präsident nicht früher auf die Idee gekommen ist, den Kongress zu konsultieren. Barack Obama hatte den von ihm beschlossenen Militäreinsatz gegen das Assad-Regime gestern überraschend auf unbestimmte Zeit vertagt. Obwohl ich glaube, dass ich befugt wäre, diesen Militäreinsatz ohne die Zustimmung des Kongresses anzuordnen, so weiß ich doch, dass Amerika stärker ist, wenn wir unser Parlament einbeziehen. Der Präsident hat dem Kongress nun einen Resolutionsentwurf zum Syrien-Einsatz geschickt. Nach ihrer Sommerpause sollen Amerikas Abgeordnete und Senatoren Flagge zeigen und ab dem 9. September über den Militäreinsatz beraten. Viele Abgeordnete sind dagegen. Wenn sich Amerika zu einem Militäreinsatz entschlösse, mit welcher Rechtfertigung würden wir dann US-Frauen und Männer dieser Gefahr aussetzen? Ich kann keine Bedrohung unserer nationalen Sicherheit erkennen. Die Proben der UN-Inspektoren werden in Labore verschiedener Länder geschickt. Die Analyse kann bis zu 3 Wochen dauern. Unterdessen weist die US-Regierung auf eigene Ergebnisse hin. Blut- und Haarproben aus Damaskus wiesen Spuren des Nervenkampfstoffes Sarin auf. Aus Sicht Washingtons ein weiterer Beweis für die Verbrechen Assads. Der Präsident setzt das Parlament mächtig unter Druck, einem Militäreinsatz zuzustimmen. Ein spätes und auch deshalb politisch riskantes Manöver. Denn verweigert der Kongress seine Zustimmung, steckt Obama in der Klemme. Würde er dann auf einen Militärschlag verzichten, wäre seine Glaubwürdigkeit dahin. Kaum vorstellbar aber, dass er sich über ein parlamentarisches Nein hinwegsetzt. Denn das sehe nicht gerade demokratisch aus.
Bei den syrischen Bürgerkriegsparteien hat die Haltung von US-Präsident Obama ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Während sich Machthaber Assad kämpferisch zeigte, reagierte die Opposition enttäuscht. Die syrische Nationale Koalition in Istanbul rief den US-Kongress auf, einen Militärschlag gegen das Assad-Regime zu billigen. Eine Verzögerung gebe der Führung Zeit, Waffensysteme in Sicherheit zu bringen.
Präsident Assad bei einem Treffen mit einer Delegation aus dem Iran. Assad erklärt, dass das Land weiterhin abwehrbereit sei, wann auch immer das amerikanische Militär zuschlagen würde. Tatsächlich verfügt Syrien über ein modernes und schlagkräftiges Luftabwehrsystem russischer Bauart. Zudem kann sich die syrische Regierung auf den strategisch wichtigen Iran stützen. Der Alliierte sagte auch Hilfe zu, wurde dabei aber nicht konkret. Wir möchten Syrien erneut Schutz und Hilfe anbieten. Die Wahrheit ist, dass die politische Strategie der USA in der Region gescheitert ist. Die syrische Regierung sieht sich nach Obamas jüngster Rede im Vorteil. Zu der Entscheidung des US-Präsidenten, vor einem Militärschlag die Parlamentarier zu befragen, hat der syrische Vizeaußenminister eine eigene Deutung. Obama sei zögerlich und konfus. Die Rede Obamas hat doch gezeigt, wie kompliziert die Situation ist. Und nun ist er gelähmt. Für die Mitglieder der Arabischen Liga gibt es wenig Zweifel, dass das syrische Militär Zivilisten mit Giftgas angegriffen hat. Aber Vertreter der arabischen Staaten geben auch zu bedenken, dass ein begrenzter Militärschlag mit amerikanischen Raketen kaum von Nutzen sei, da es die Machtverhältnisse im syrischen Bürgerkrieg nur minimal bis wenig verschiebe.
Bei der Bundesregierung stieß die Entscheidung von US-Präsident Obama auf Verständnis. Außenminister Westerwelle sagte, die gewonnene Zeit müsse genutzt werden, um eine gemeinsame Haltung im UN-Sicherheitsrat gegen das syrische Regime zu erreichen. Der französische Präsident Hollande hält an seiner Unterstützung für einen möglichen US-Militärschlag fest. Allerdings will er zunächst das Votum des US-Kongresses abwarten.
In Paris ist man nach wie vor zu einem militärischen Eingreifen bereit. Innenminister Valls betonte aber heute, dass Frankreich nicht allein handeln werde. Präsident Hollande, der Oberbefehlshaber der Armee, muss das französische Parlament über den Einsatz nicht mitentscheiden lassen. In der Opposition werden die Stimmen lauter, die eine Abstimmung der Abgeordneten fordern. Der Druck auf die Sozialisten wächst. Morgen will Premierminister Ayrault die Parlamentsspitzen zu Syrien informieren. Am Mittwoch tritt das Parlament zusammen. Präsident Hollande wird an dieser Sitzung nicht teilnehmen. Die Zustimmung in der Bevölkerung schwindet. 64% der Franzosen lehnen eine Beteiligung Frankreichs ab.
Kanzlerin Merkel und ihr Herausforderer SPD-Spitzenkandidat Steinbrück bestreiten heute Abend das einzige Fernsehduell in diesem Bundestagswahlkampf. In den anderthalb Stunden dürften neben dem Syrien-Konflikt die Euro-Rettung sowie die Steuer- und Sozialpolitik beherrschende Themen sein. Im ersten wird Günther Jauch direkt nach dieser Tagesschau auf das Duell einstimmen, das dann von 20.30 Uhr an live übertragen wird.
Die Ankunft der Duellanten. In einer knappen halben Stunde stehen sich Angela Merkel und Peer Steinbrück im Verbalduell gegenüber. Einen Vorgeschmack boten die Generalsekretäre von SPD und CDU im Bericht aus Berlin. Beispiel Mindestlohn.
Ich glaube nicht, dass sich die Menschen in diesem Land darauf verlassen können, dass es mit der Regierung, sollte sie weitergeführt werden, was wir verhindern werden, irgendwie einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gibt. Das brauchen aber 7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die weniger als 8,50 Euro verdienen.
Der Unterschied ist fordern oder handeln. 4 Millionen Deutsche sind durch einen branchenspezifischen Mindestlohn geschützt. Die christlich-liberale Koalition, die angeblich nichts getan haben soll, hat über 500.000 Menschen in der Pflege, über 500.000 Menschen in der Leiharbeit, Menschen bei Weiterbildung im Wach- und Schließgewerbe mit branchenspezifischen Mindestlöhnen geschützt.
Zwei Kandidaten, 4 Moderatoren, 90 Minuten. Jede Geste, jede Mimik wird von den Kameras erfasst. Das Los hat entschieden. Steinbrück eröffnet. Merkel wird das letzte Wort haben. Direkt im Anschluss soll in einer ARD-Blitzumfrage der Gewinner des Duells ermittelt werden.
Also die Zuschauer können auf jeden Fall damit rechnen, dass sie sehr schnell ein Ergebnis bekommen. Und zwar ein sehr belastbares, denn wir befragen 1.000 Seher dieser Sendung nach ihrer Meinung, wie die Kandidaten abgeschnitten haben. Und das ergibt natürlich dann ein wirklich belastbares Bild über die Wirkung dieser Sendung.
Auch die Prominenz ist da, das Interesse an diesem Duell ist groß. Dieser Schlagabtausch ist das einzige direkte Aufeinandertreffen von Kanzlerin und Kandidat in diesem Wahlkampf.
Zu den Erwartungen an das Fernsehduell jetzt direkt aus Berlin-Adlershof, der Chef unseres Hauptstadtstudios, Ulrich Deppendorf.
Hier im Pressezentrum steigt die Spannung minütlich. Prominent aus beiden Parteien, Unterstützer und Journalisten werden das Duell auf zwei großen Leinwänden verfolgen. Und nach dem Duell werden dann die sogenannten Spin-Doktoren jeweils ihre Kanzlerin und ihren Kandidaten als Sieger ausrufen. Für SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ist dieses Duell fast schon die letzte Möglichkeit, sich und seine Partei aus den Umfragetiefs herauszuholen. Er hofft mit seinem Auftritt heute Abend, besonders ehemalige SPD-Wähler wieder zurückzugewinnen. Er muss angreifen, darf dabei aber nicht zu forsch wirken, eine Gratwanderung. Er trifft auf eine Kanzlerin, die als Favoritin in dieses Duell geht. Steinbrück und viele Beobachter erhoffen sich von Angela Merkel aber auch, dass sie heute Abend konkreter wird, wenn es um die Fragen des Euro oder der sozialen Gerechtigkeit geht. Gespannt darf man auf die Antworten von beiden zum Syrien-Konflikt sein. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Das Duell können Sie auch auf tagesschau.de verfolgen. Wir bieten einen interaktiven Livestream mit der Möglichkeit, direkt Kommentare zu verfassen. Der US-Geheimdienst NSA hat offenbar auch Informationen aus dem französischen Außenministerium abgeschöpft. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel unter Berufung auf ein internes Papier des Dienstes. Ziel der Aussperraktion sei unter anderem ein als sicher geltendes Computernetz gewesen, über das die Zentrale in Paris Kontakt mit Botschaften und Konsulaten hält. Dabei habe sich der US-Geheimdienst nicht nur für den außenpolitischen Kurs, sondern auch für die Rüstungsindustrie und die wirtschaftliche Lage in Frankreich interessiert.
In Polen ist heute mit Kranzniederlegungen und Gedenkfeiern an den Überfall durch Hitlerdeutschland vor 74 Jahren erinnert worden. Ministerpräsident Tusk bezeichnete den 1. September als eine Lektion, die für alle Polen noch immer dramatisch sei. Tusk hielt seine Rede bei der zentralen Gedenkveranstaltung auf der Westerplatte nahe Danzig. Hier hatte am 1. September 1939 ein deutsches Kriegsschiff die dortige polnische Militärbasis beschossen und damit den Zweiten Weltkrieg ausgelöst.
Aus der Ruine des japanischen Atomkraftwerkes Fukushima tritt mehr Strahlung aus als bislang angenommen. Die Betreibergesellschaft TEPCO teilte mit, an drei Kühlwassertanks seien 1800 Millisievert pro Stunde gemessen worden. Diese Strahlendosis wäre für einen Menschen nach 4 Stunden tödlich. Außerdem wurde ein weiteres Leck an einer Leitung gefunden. Die japanische Atomaufsicht hatte die neuen Probleme in Fukushima als ernsten Störfall eingestuft. Der ehemalige südafrikanische Präsident Mandela ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er war seit knapp 3 Monaten wegen einer Lungenentzündung behandelt worden und musste auch seinen 95. Geburtstag in der Klinik verbringen. Mandelas Zustand sei zwar weiterhin ernst, er könne aber auch zu Hause gepflegt werden, erklärte das Präsidialamt. Sein Haus in Johannesburg sei dafür hergerichtet worden.
Auf dem Hindenburgdamm zur Nordseeinsel Sylt hat in der Nacht eine Rettungsübung stattgefunden. Simuliert wurde ein Zugunfall mit 80 Verletzten. Mehr als 600 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Bahnstrecke durch das Wattenmeer ist nicht über Straßen zu erreichen. Deshalb gilt hier ein besonderes Rettungskonzept. Ob es Schwachstellen hat, soll sich zeigen, wenn die Übung ausgewertet wird.
Der VfB Stuttgart hat am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga seinen 1. Saisonsieg gefeiert. Die Schwaben besiegten 1899 Hoffenheim mit 6:2. 3 Tore erzielte Stuttgarts Stürmer Ibisevic.
So sieht das perfekte Bundesliga-Debüt aus. Thomas Schneider, der neue Trainer des VfB Stuttgart, sah ein Fußballfest von seinem Team in Weiß. Schon beim 1:0 durch Antonio Rüdiger, Hoffenheim überfordert vom Stuttgarter Tempo. Rüdigers Bundesliga-Torpremiere folgte das 2:0 durch Torjäger Vedad Ibisevic nach 19 Minuten. Hoffenheim gelang kurz darauf der Anschlusstreffer. Kevin Volland traf zum 2:1. Doch nur 70 Sekunden später stellte Alexandru Maxim nach einem Fehler von Hoffenheims Torwart Castells den alten Abstand wieder her. Und Thomas Schneiders Team hatte noch nicht genug. Nach der Pause traf erst Ibisevic zum 4:1, dann legte Alexandru Maxim mit diesem Traumtor den 5. Treffer nach. Schon in der 63. Minute machte Ibisevic mit seinem 3. Tor des Tages das 6:1 für entfesselte Stuttgarter. Das 6:2 durch Roberto Firmino in der Schlussphase, nur noch Ergebnis Kosmetik beim Fußballspektakel in Stuttgart.
Borussia Dortmund hat im 4. Saisonspiel den 4. Sieg errungen. Die Westfalen gewannen mit 2:1 bei Eintracht Frankfurt. Mkhitaryan erzielte beide Tore für Dortmund. Frankfurts Katletz hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Die Tabelle: Dortmund steht als einzige Mannschaft mit voller Punktzahl an der Spitze, München ist Zweiter. Es folgen die Punkt- und Torgleichen Teams aus Leverkusen und Hannover, dann Mainz und Berlin. Die zweite Hälfte wird angeführt von Augsburg. Stuttgart verlässt die Abstiegsränge und ist jetzt 14. Am Tabellenende Freiburg, Nürnberg und die punktlosen Braunschweiger.
8 Gold, 5 Silber und 2 Bronzemedaillen. So lautet die Bilanz der deutschen Kanuten bei der Weltmeisterschaft in Duisburg. So gewannen etwa Robert Nuck und Stefan Holz das 200-Meter-Rennen im Kanadier. Wenig später jubelten die deutschen Kanufans, weil auch Franziska Weber und Dina Dietze ihr Sprintrennen souverän abspulten. Ihr 2. Gold, nachdem sie schon über die olympische 500-Meter-Distanz triumphiert hatten. Deutsche Siege feierten ebenfalls Sebastian Brendel und Tom Liebscher. Schließlich gewann am Schlusstag der WM der deutsche Frauen-Vierer-Kajak die Silbermedaille.
Niederlage für den Deutschland-Achter bei der Ruder-WM in Korea. Die Briten im gelben Boot dominierten das Finale. Das deutsche Paradeboot, seit dem Olympiasieg in London auf 4 Positionen umbesetzt, kam kurz vor Schluss noch einmal auf. Doch letztlich retteten die Briten eine 1/2 Sekunde Vorsprung ins Ziel. Die USA kam auf Platz 3. Für den Deutschland-Achter war es die erste WM-Niederlage seit 2007. Einer Fahrer Marcel Hacker gewann nach 7 Jahren ohne WM-Medaille Bronze. Das Finale gewann der Tscheche Ondřej Šunek.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 2. September.
Ab morgen steigt der Luftdruck von Südwesten. Von Tag zu Tag wird es bei uns sonniger und wärmer. In der 2. Wochenhälfte kann die 30-Grad-Marke zumindest im Südwesten wieder geknackt werden. Die Schauer am Alpenrand klingen heute Nacht ab, während in Küstennähe zum Teil länger anhaltender Regen fällt. Im Norden und Osten regnet es morgen weiter, Richtung Süden und Südwesten eine meist trockene Mischung aus Sonne und Wolken. Zum Teil scheint die Sonne auch längere Zeit. Im Südwesten wird der Wind schwach, im Norden und Osten mäßig bis frisch, an den Küsten zum Teil stark. Dort sowie im Nordosten sind stürmische Böen möglich. In der Nacht reichen die Temperaturen von 6 Grad am Alpenrand bis 14 Grad an der Nordsee. Morgenwerte von 14 Grad im Lausitzer Bergland bis 23 Grad am Oberrhein. Und die Temperaturen steigen weiter, dazu am Dienstag in der Nordosthälfte noch mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen, Richtung Südwesten oft sonnig, am Mittwoch auch im Norden und Osten freundlicher und am Donnerstag scheint überall die Sonne.
Um 23 Uhr begrüßt sie Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Nach dem TV-Duell, wen die Wähler als Sieger sehen und Gespräche statt Raketen, wie die Staatengemeinschaft um einen möglichen Militärschlag gegen Syrien ringt.